Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sabrina Fritz hat als ARD-Hörfunk-Korrespondentin insgesamt 6 Jahre aus Washington berichtet, ist wieder zurück in Stuttgart heute Vormittag hier im Studio. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Vielen Dank, einen schönen guten Morgen.
Wir kennen uns ein paar Jahre und duzen uns und würden uns schwer tun, jetzt für die Sendung pro forma ins Sie zu fallen. Also bleiben wir beim Du. Seit zehn Tagen, Sabrina, wieder Stuttgart. Wie war es auf dem Einwohnermeldeamt?
Ja, das war mit meinem erster Gang beim Einwohnermeldeamt und ich war ganz erstaunt, dass dort kein Sicherheitsbeamter mit Pistole stand, weil das war ich aus den USA so gewohnt. Auf jedem Amt, in jedem Geschäft steht eigentlich ein Sicherheitsmensch mit Waffe. Und den braucht man in Stuttgart offenbar nicht.
War, das fand ich gut. Gott sei Dank, ja. War das in den USA gleichbleibend so mit der Sicherheit oder sind da die Maßnahmen im Laufe der Jahre, in denen du vor Ort warst, verschärft worden?
Also das war eigentlich schon von Anfang an so. Also die Amerikaner haben ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis und sie haben einfach Angst, dass dort mehr Menschen einfach eine Waffe haben. Also insofern sieht man mehr bewaffnete Sicherheitsleute und aber es ist sicher nicht weniger geworden in den letzten Jahren.
Und gleichzeitig werden privat unfassbar viele Waffen nach wie vor verkauft.
Ja, werden nach wie vor verkauft, wobei das Verrückte ist, die Amerikaner haben immer dann viele Waffen gekauft, wenn einer gedroht hat, sprich Obama, sie ihnen wegzunehmen. Jetzt mit Trump haben sie das Gefühl, ach, der nimmt uns die Waffen nicht weg, da braucht man keine nachzukaufen. Okay. Also jetzt ist es nicht so wild.
Apropos Trump, es hat gerade mal eine Minute gedauert, dann sind wir beim neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten angelangt, der so neu ja gar nicht mehr ist. Du hast ihn wie nah erlebt?
Also ich bin ihm zweimal relativ nah gekommen. Einmal bei einer Veranstaltung noch im Wahlkampf, wo ich gesehen habe, wie er zu den Leuten gesprochen hat. Vor allem habe ich mit den Leuten reden können und fragen, was findet ihr an diesem Mann so toll? Und sie hatten so große Hoffnungen, dass er ihr Leben verbessert. Und das zweite Mal habe ich ihn auf seiner ersten Auslandsreise begleitet. Da ist er nach Saudi-Arabien geflogen, nach Israel. Und ich durfte zwar nicht in der Air Force One mitfliegen, aber wenigstens in der Pressemaschine dahinter. Und da habe ich schon gemerkt, wie er das genossen hat bei den Scheichs, der Prunk, das Gold, die Paläste. Also da ist er ja richtig aufgeblüht. Leider kam er nie in die Pressemaschine und hat eine Pressekonferenz gegeben, was alle anderen vorher gemacht haben.
Das ist nicht die einzige Änderung, die es im Weißen Haus gibt. Hättest du dieses Chaos und diese Anarchie für möglich gehalten?
Ehrlich gesagt nicht. Also viele haben es ja befürchtet, aber viele haben halt auch gedacht, Mensch, wenn er erstmal Präsident wird, dann wird's besser, dann twittert er nicht, dann beleidigt er niemand mehr, dann holt er sich gute Leute. Alles nicht passiert. Ehrlich gesagt ist es chaotischer geworden, als ich befürchtet habe.
Was sagen die Leute, die in den Ministerien seit vielen Jahren arbeiten und mit dieser Administration des Donald Trump jetzt klarkommen müssen?
Also entweder sind sie in einer Art Starre und versuchen einfach, dass dieser Sturm über sie hinwegzieht. Viele Ministerien sind total unterbesetzt, weil sie keine Leute finden. Das Außenministerium zum Beispiel, da fehlen Botschafter, da fehlen Ansprechpartner. Also Washington ist in so einem Art Ausnahmezustand. Entweder man ist pro Trump und ist neu, dann weiß man nicht, wie es geht. Oder man ist gegen Trump, dann hat man auch ein Problem.
Wobei, für Journalisten sind es eigentlich tolle Zeitungen. Auch die leitgeprüfte Printpresse in den USA, Washington Post, New York Times, hat bestimmte Ressorts jetzt aufgestockt.
Absolut. Wir waren bei der Washington Post erst vor ein paar Wochen und die haben gesagt, Trump hat uns eigentlich gerettet. Stellt euch vor, Hillary Clinton wäre Präsidentin. Wir hätten langweilige Politik. Wir würden über Auslandsreisen berichten. Und er hat uns gerettet.
Sabrina Fritz, die Frau, die als SWR-Kollegin in Washington war, insgesamt 6 Jahre, von dort berichtet hat, 2 Präsidenten erlebt hat, Obama zum ersten und seit einem halben Jahr Donald Trump. Über den es viele Geschichten gibt, eine der besten ist die, dass er zu Frau Macron gesagt hat, Madame, Sie sind gut in Form.
Ja, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, warum Trump so erfolgreich ist, weil mal ganz ehrlich, er hat das ausgesprochen, was doch viele denken. Also ich denke mal, wenn ich Frau Macron sehe, dann ist mein erster Gedanke, wow, für 64 sieht die Frau gut aus. Und er spricht's halt aus. Dann flippen alle aus und sagen, wie kann man sowas sagen? Aber das ist halt, er kennt dieses Das kann man nicht sagen, das kennt er nicht.
Was ist, wenn er, und das ist ja auch verbürgt, wenn er sagt, wenn du genug Kohle hast und mächtig genug bist, dann darfst du jeder Frau zwischen die Beine fassen?
Das ist halt etwas, was leider auch viele, vor allem reiche, konservative Amerikaner denken. Also wir hatten jetzt auch wirklich in den letzten Jahren viele Fälle, zum Beispiel beim konservativen Sender Fox News, wo Frauen die Chefs angeklagt haben wegen sexueller Belästigung, wo sie dann viel Geld kriegen. So regelt Amerika diese Fälle. 20 Millionen die eine Moderatorin und dann darüber schweigen. Aber das ist auch ein Alltag in Amerika, keine Frage.
Die Geschichte mit den Frauen ist möglicherweise noch Geschmackssache. Andere Sachen sind eigentlich nicht verhandelbar. Also wenn Trump sagt, es hat noch nie so viele Menschen bei einer Einführungsveranstaltung gegeben wie bei ihm, wenn er diesen armen Pfadfinderpräsidenten an die Wand nagelt, indem er einfach offensichtlich für alle lügt.
Ja, es ist eine Mischung aus Übertreibung und Lüge, muss man schon sagen. Aber im Wahlkampf war es natürlich schon so, dass er Dinge eben in klaren Sätzen ausgesprochen hat, die eben auch viele Amerikaner denken. Angst vor Muslimen gibt es natürlich auch in Amerika. Angst, seinen Job zu verlieren. Angst, abgehängt zu werden. Auch von den modernen Obamas. Also, und er hat eben sagt eben, was er denkt, dass er da oft eben übertreibt, falsch liegt, eben auch Lügen verbreitet, keine Frage. Aber seine Stärke, und die muss er ja haben, sonst hätten ihn nicht 60 Millionen gewählt, ist, dass er einfach sagt, was er denkt.
Aber Sabrina, irgendwann wird ein Mensch doch an dem gemessen, was er lauthals verkündet hat. Also wenn jemand wie Trump im Wahlkampf jeden Tag bei jeder Veranstaltung sagt, erstens, wir bauen eine riesengroße Mauer zu Mexiko und zweitens, die Mexikaner werden das Ding bezahlen.
Genau. Jetzt, und das entzaubert ihn ja jetzt auch. Viele haben, jetzt liefert er eben nicht. Es ist eben nicht so einfach, mit dieser Mauer sie zu bauen und Mexiko zahlt eben nicht dafür. Ja. Und die Gesundheitsreform, die so einfach ist zu reformieren, die reformiert er eben auch nicht. Und jetzt, glaube ich, beginnt wirklich seine Entzauberung. Jetzt beginnt auch die Enttäuschung bei vielen Amerikanern, die sagen, wir wollten mal, dass jemand Neues nach Washington kommt, vielleicht auch eine neue Politik macht und jetzt liefert er nicht. Und wir sehen ja, die Umfragewerte gehen auch schon in den Keller.
Auch bei den eigenen Anhängern?
Auch bei den eigenen Anhängern. Natürlich gibt es noch viele, die sagen oder die weiter an ihn glauben. Wie gesagt, viele haben wirklich auch große Hoffnungen in ihn gesetzt und die will man nicht, die stirbt ja bekanntlich zuletzt, die Hoffnung. Aber wir sehen auch, die Zustimmungswerte sind wirklich im Sinkflug und das wird so weitergehen, keine Frage.
Ein anderer, der leider nicht mehr lebt, hat nach wie vor dramatisch hohe Zustimmungswerte. Das ist Prince. Ich weiß nicht, hast du ihn mal in den USA erlebt?
Ich habe ihn nicht in den USA erlebt, aber es war natürlich diese typische Korrespondentensituation. Ich war im Büro und dann kommt die Einmeldung, Prince ist gestorben. Und das ist, wo du als Korrespondent alles stehen und liegen lässt. Ja, sofort die ARD, alle Radioprogramme, auch SWR1 will wissen, was ist passiert, wie reagiert Amerika. Also das ist bei aller Trauer auch eine sozusagen journalistische Herausforderung, dass du dann wirklich erklärst, was ist passiert. Und am nächsten Tag in allen Konzertsälen haben die Leute Prince gesungen.
Sabrina Fritz, die sich jetzt gleich live und leibhaftig als Country-Fan outen wird.
Das stimmt, ich bin Country-Fan geworden. Country-Musik ist ganz groß in den USA und Dolly Parton 70, ja, also wirklich ein Geschoss mit blonden Haaren, rockt noch jede Bühne. Ich war mal in Nashville und da hat man schon dieses Gefühl dann, du fährst mit dem Auto, hast einen Kaffeebecher vorne drin stehen, kurbelst das Fenster runter und hörst Country-Musik. Okay. Das ist das wirklich Amerika.
Wie geht der eine Spruch von ihr?
Sie sagt immer, man muss viel Geld ausgeben, um so billig auszusehen.
Großartig.
Das ist wirklich toll, ja.
Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Mrs. Trump?
Die Kurve zu Mrs. Trump, vielleicht sind wir da beim Thema Schönheitsoperation, ja? War das die Assoziation vielleicht?
Möglicherweise.
Also, möglicherweise, sagen wir zumindest, viel Wert auf Äußeres legen, wollen wir uns vielleicht mal darauf einigen. Ja, Melania Trump ist ein Rätsel, nicht nur, weil sie wenig sagt und nur viel lächelt.
Du hast sie mal erlebt.
Ich habe sie erlebt auf dieser Auslandsreise, da hat sie ein Kinderkrankenhaus besucht und da war sie mit den Kindern gut, da merkte man, dass da fühlte sie sich wohl. Bei der ersten Frage von Journalisten merkte man, wie sich alles anspannte. Sie sagte 2, 3 Sätze, dann übernahm ihre Pressesprecherin. Also sie fühlt sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wohl. Und es gibt ja das Gerücht, die Geschichte, dass eigentlich der Deal war, dass ihr Mann nicht gewinnt, dass sie den Wahlkampf mitmacht, um Trump auch berühmt zu werden. Aber das nicht vereinbart war, dass er am Ende auch gewinnt.
Ich glaube, eine Zeit lang war auch offen, ob die da gemeinsam nach Washington ziehen oder nicht.
Sie hat ja am Anfang noch die haben ja zusammen einen 10-jährigen Sohn oder 11 Jahre jetzt, und dass sie in New York ist sie geblieben. Jetzt ist sie aber nach Washington gezogen, aber sie ist nicht präsent, sie tritt ganz wenig auf. Die eigentliche geheime First Lady ist ja seine Tochter Ivanka, die ja sehr viel mehr auch politisch aktiv ist als seine Frau.
Das ist ja auch irgendwie erstaunlich zu beobachten, wobei, also beim Vorgänger Obama hat die Frau sicher auch eine ganz, ganz große und wichtige Rolle gespielt. Aber wenn man sich so das Küchenkabinett von Trump anguckt, da gibt's den Schwiegersohn, da gibt's die Tochter, die unwahrscheinlich viel Einfluss hat.
Ja, also die Familie ist denen vertraut er, ja. Die kann er auch nicht so einfach feuern, das ist vielleicht auch ein Problem. Also wenn jetzt sein Sohn, der kommt ja auch so ein bisschen in die Schlagzeilen wegen Russland-Verbindungen, den kann er dann nicht so leicht feuern. Aber die Familie ist sicher, also Trump ist sicher ein Familienmensch, die Familie ist ihm wichtig, die hat er um sich geschart. Aber das ist natürlich auch, sind keine politikerfahrenen Leute, ja. Das ist, also, das, die fehlen ihm einfach. Politiker.
Wenn wir dabei sind, diese Russland-Geschichte, wird er die überstehen oder wird die ihm das Genick brechen, politisch?
Also wenn ihm etwas das Genick bricht, dann sind es diese Russland-Verbindungen. Also wenn der Sonderermittler, und da graben jetzt sehr viele, wenn die finden, dass es eine Art von Absprache gab, wir helfen dir, Präsident zu werden, und dafür, was weiß ich, lockerst du unsere Sanktionen, das werden ihm die Amerikaner nicht verzeihen.
War das bislang der größte Fehler von Trump, sich auf so eine eindeutige Art mit den eigenen Geheimdiensten anzulegen?
Also das ist sicher ein großer Fehler, sich mit den Geheimdiensten anzulegen. Also wenn man sich mit jemand nicht anlegen sollte, dann mit den Geheimdiensten. Ja, das hat er ganz bestimmt unterschätzt.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in der ein oder anderen Schublade noch das ein oder andere Dossier liegt.
Ganz bestimmt. Oder Video.
Die SWR-Kollegin Sabrina Fritz, die 6 Jahre in Washington war, jetzt wieder in Stuttgart. Wenn du Sabrina Stuttgart in Washington feinstaubtechnisch miteinander vergleichst, wo ist es schlimmer?
Sehr nah, also da liegen beide Städte sehr nah beieinander. Der Verkehr in Washington ist auch furchtbar. Was schön ist hier, ist U-Bahn fahren, der Nahverkehr. Also das können die Amerikaner viel von den Deutschen lernen. Dass es toll ist, wenn man einfach eigentlich kein Auto braucht, wenn man in der Stadt lebt. Aber es gibt auch was wir von den Amerikanern lernen können. Was ich sehr vermisse, ist, dass es überall in Amerika kostenloses Trinkwasser gibt. Also du kaufst eine Plastikflasche und da füllst du dann immer dein Wasser ab. Und hier musst du ja immer Wasserflaschen eigentlich kaufen. Und das fände ich eigentlich eine gute Initiative, wenn man hier auch so an öffentlichen, am Bahnhof, am Flughafen, gibt's überall in Amerika kostenloses Trinkwasser.
Okay, hier hast du ein paar Brunnen, wo du mit einer Wasserflasche hin kannst, aber wäre vermutlich eine schöne, vielleicht hat der ein oder andere Verantwortliche der Stadt zugehört.
Ja.
Die Stausituation ähnlich schlimm?
Die Stausituation ist ähnlich schlimm. In ganz Amerika, klar, es ist ein Autoland, das merkst du, jeder Amerikaner. Also wir hatten nur ein Auto, was viele Amerikaner uns ein bisschen belächelt haben und uns bemitleidet haben, wie arm wir sind, dass wir nur ein Auto haben, weil eigentlich der Durchschnittsamerikaner hat 2 bis 3 Autos. Und insofern, fahren alle Autos. Es ist in den großen Städten wirklich ein Graus. Aber man muss sagen, Obama hat ja versucht, was für die Umwelt zu tun. Ja, also da war ja eine große Initiative. Plastiktüten kosteten plötzlich Geld. Er setzte auch auf Wind- und Sonnenenergie. Und da habe ich gedacht, wow, also Amerika versucht auch wirklich umweltfreundlicher zu werden. Und dann kam, jetzt müssen wir den Namen schon wieder nennen, Herr Trump, und hat das jetzt alles wieder einkassiert.
Ja, wobei also die Frage ist, ob er das alles wieder auf Null stellen kann. Also was Klima angeht, das ist ja auch zum Teil dann die Sache der Bundesstaaten, sich entsprechend
das
zu verhalten.
Stimmt. Und viele haben ja auch schon gesagt, wir behalten das bei. Aber trotzdem, so dieses Klima, ja, also ich habe gedacht, wow, da ändert sich was und das Klima wird jetzt doch wieder ein bisschen kühler.
Sabrina, apropos Klima, jetzt sind wir halt wieder bei Trump gelandet. Ich erinnere mich, wir hatten kürzlich eine Sendung mit einem Klimaforscher, der erzählt hat, aus Potsdam, der erzählt hat, internationale Konferenz, weiß nicht mehr, Amerika, Kanada, wo auch immer. Wenn man die amerikanischen Kollegen auf Donald Trump angesprochen hat, dann wäre die Reaktion eine Form von Scham.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade für jeden, der im Bereich Umweltschutz jetzt arbeitet oder bei dieser Umweltschutzbehörde EPA, die ja zum Beispiel sehr hart auch gegen VW vorging, da haben die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie sichern ihre Ergebnisse doppelt und dreifach, schicken sie ins Ausland, weil sie Angst haben, dass also zum Beispiel eben Erkenntnisse, dass halt doch das Auto zum Teil für die Klimaerwärmung zuständig ist, dass die einkassiert werden oder dass eben die Kohle nicht gut für die Umwelt ist, die ja Trump sehr fördert. Also da haben Menschen wirklich Angst, dass die Umweltgeschichte, sage ich jetzt mal, neu geschrieben wird. Und das ist schon was. Also das macht mich richtig traurig, dass Amerika da jetzt wieder so zurückfällt.
Ja, wobei die Frage ist, wie viel von dem, was er ankündigt, er dann auch schlussendlich umsetzen kann.
Ja, aber er hat ja wirklich, also zum Beispiel bleiben wir jetzt mal, die Kohle ist ja sein großes Steckenpferd und da hat er schon der Industrie Auflagen zurückgenommen. Also die dürfen jetzt wieder in die Luft pusten, was sie wollen.
Wobei auffällig ist, die großen Unternehmen, auch die Manager, halten sich, was Trump angeht, auffällig zurück. Warum?
Ja, weil er eine sehr unternehmerfreundliche Politik macht. In Washington stehen die Lobbyisten Schlange, weil jetzt jeder will, dass er die Auflagen zurücknimmt. Also die Süßwarenindustrie will, dass sie wieder mehr Zucker verwenden kann. Die Autoindustrie will wieder mehr Benzin verbrauchen. Also alle hoffen, dass er jetzt ihnen auch was Gutes tut.
6 Jahre Washington, 6 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika. Wir reden drüber mit Sabrina Fritz, die jetzt aus Washington zurückgekommen ist, dort eben diese 6 Jahre als Korrespondentin gelebt und gearbeitet hat. Gibt's eine schönste Begegnung, mit der du zurückgekommen bist?
Also schöne Begegnungen sind einfach immer mit diesen wirklich einfach so wahnsinnig netten Amerikanern. Und mit die nettesten, muss man einfach sagen, sind unsere Nachbarn, weil sie so typisch amerikanisch sind. Duck, seine Frau Elizabeth, 3 Jungs. Und daran sieht man auch, wie schwer das Leben ist. Elizabeth zum Beispiel hat ihren Job verloren und bekam dann noch 2 Wochen ihr Gehalt weiter und dann war Schluss.
Okay.
Und jetzt haben sie 3 Jungs. Sie müssen sparen fürs College. Die Ausbildung in Amerika ist wahnsinnig teuer. Doug macht so in Immobilien, ihn hat die Finanzkrise gebeutelt. Aber sie haben sich nie beklagt. Sie sind immer nett, hilfsbereit. Und als jetzt mein Sohn, der ist mit dem Auto übers ganze Land nach Amerika, da haben sie unseren alten Ford noch gesegnet, dass er ihn auch heil an die Westküste bringt.
Ein Auto gesegnet. In Washington D.C.
Ja, so einfach Herzens.
Gibt's auch nicht jeden Tag. Wen haben die eigentlich gewählt? Trump oder Clinton?
Getrennt. Also er Trump, sie Clinton. Was ganz häufig war. Also diese Wahl hat der amerikanische Familie zerrissen. Ich kenne einen Fall, da wurde das Mädchen nicht zu Thanksgiving, das ist ja das große Familienfest, eingeladen, weil sie eben für Clinton gestimmt hat und alle anderen für Trump. Also das war... Eigentlich ist Amerika ja unpolitisch. Es heißt immer, über Krankheiten, Politik und Geld spricht man erst beim Nachtisch. Und das hat sich mit Trump auch geändert. Amerika ist politisch geworden. Jeder spricht schnell über Politik jetzt.
Was unsere, also sprich europäische, deutsche Sicht auf die USA angeht, sind wir da nicht auch viele Jahre einem großen Irrtum unterlegen, als wir gedacht haben, was an der Westküste, an der Ostküste passiert, das ist Amerika. Ja. Und da gibt's noch einen mittleren Westen, da gibt's Texas und Arizona und das haben wir alles ausgeblendet.
Ja, ganz bestimmt. Das hat man ausgeblendet. Auch wir natürlich, die Journalisten sitzen eben auch an diesen Küsten. Wir sind natürlich gereist. Ich war in Montana, ich war wirklich in kleinsten Orten in Nebraska und dann redet man schon mit den Menschen, aber auch nicht jeder erzählt einem dann wirklich gleich seine politische Einstellung. Auch da ist natürlich auch viel, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit und ihre Sorgen, die hat man einfach wirklich unterschätzt oder nicht ernst genommen. Und es ist ganz sicher eine große Kluft. Ich meine, es ist ein riesiges Land zwischen den Küsten und dem Inneren des Landes, da fehlt bestimmt die Brücke. Ja.
Aber jetzt abgesehen davon, dass Sie Angst um Ihren Job haben oder den Job schon verloren haben, was macht diese Weltsicht dieser Menschen so anders?
Sie verstehen vieles nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel, es gab ja eine große Debatte über diese Transgender-Toiletten. Ja, also dass praktisch wer darf, wer sich als Mann oder Frau fühlt, welche Toilette benutzen. Und da haben viele Amerikaner in der Mitte des Landes gesagt, ey, ist das echt jetzt euer Problem? Ja, da wurden die abgehängt. Selbst Obama, muss man sagen, wenn man dem zuhört, das waren oft Vorträge, philosophische Abhandlungen. Also da habe ich schon manchmal gesagt, so Junge, jetzt komm mal zum Punkt, was willst du mir eigentlich sagen? Ja, dass Michelle Obama einen Gemüsegarten im Weißen Haus angelegt hat, haben auch viele nicht verstanden. Ja, oder dass sie, das sind so Sachen, oder dass man ihnen vorschreibt, dass sie mehr Gemüse essen sollen. Ja, das ist so, wo die sagen, ey, das ist nicht euer Business. Ja, was ich esse, das entscheide ich immer noch selbst. Also ein großer Wunsch nach Unabhängigkeit, den diese Menschen umtreibt. Was man auch verstehen kann, die nächste Polizeistation ist 3 Stunden entfernt. Ja, der Grizzly ist näher. Das ist dann einfach auch ein anderes Leben.
So ist es. Es gibt eine Geschichte, was die USA angeht, die nicht besonders toll und nicht besonders vorzeigbar ist. Das ist das amerikanische Justizsystem mit all den verheerenden Folgen für Leute, die beispielsweise unschuldig im Gefängnis landen. Debbie Mielke saß 25 Jahre unschuldig in einem Horrorknast in Arizona. Jens Söhring sitzt seit mehr als 30 Jahren vermutlich, sehr wahrscheinlich unschuldig in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Sabrina Fritz, langjährige Washington-Korrespondentin, heute zu Gast in SWR 1. Leute, was ist das für ein Justizsystem in den USA?
Ja, es ist ein gnadenloses Justizsystem, muss man eigentlich sagen. Und man kann wirklich nur hoffen und 3 Kreuze machen, dass man damit nicht in Berührung kommt. Also es ist ja so, dass man in Amerika sehr schnell im Gefängnis landet, vor allem wenn man schwarz ist. Und ich will mal ein Beispiel erzählen. Mein Sohn ging auf eine amerikanische Highschool, wo vor allem Weiße waren, ein gut reicher Vorort. Und da wurde nie kontrolliert, ob die Jungs Hasch rauchen oder ob sie mal ein Bier getrunken haben, was man ja erst mit 21 darf. Aber in der Highschool, wo nur die Schwarzen sind, wird permanent kontrolliert. Und wenn man dann mit Hasch erwischt wird, dann landet man eben mal im Gefängnis. Und dann ist natürlich so ein Leben gleich ganz anders vorgezeichnet und belastet. Also es ist trotz allem, glaube ich, ein ungerechtes System, weil es einfach ganz klar schwarze Amerikaner benachteiligt und damit das Leben einfach sehr, sehr erschwert.
Ja, inzwischen sitzt ja auch ein deutscher Manager von VW in Untersuchungshaft. Angedroht waren für Oliver Schmidt 169 Jahre. Jetzt hat er sich schuldig bekannt. Und nach allem, was man hört, singt er wie ein Vögelchen.
Ja, kann man verstehen. Ja, also er redet sich wahrscheinlich, hofft da irgendwie mit heiler Haut rauszukommen. Es ist natürlich auch ein System, was sehr davon abhängt, was hat man für Anwälte, hat man gut bezahlte Anwälte. Am Ende entscheidet auch eine Jury. Dieses Jury-System ist ja auch am Ende unberechenbar. Die berühmten 12 Geschworenen, die sozusagen das Volk, das dann entscheidet, schuldig oder nicht schuldig. Also da gilt, glaube ich, noch mehr vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Kommt in Amerika oder in den USA noch was dazu, dass solche Prinzipien wie Rache und Vergeltung noch eine andere Bedeutung haben?
Also man versucht ja durch dieses Jury-System schon ein möglichst breites Bild zu bekommen. Und die Jury muss ja auch einstimmig entscheiden. Wir haben das ja bei Bill Cosby erlebt. Ja. Also der schwarze Schauspieler, der ja wegen sexueller Belästigung vor Gericht stand und wo sich die 12 Geschworenen nicht einigen konnten. Ich glaube, man kann das sagen, dieses Gefühl, wir entscheiden jetzt nicht nach dem Gesetz, sondern wir entscheiden schon noch mal ein bisschen mehr, was finden wir jetzt als gerecht, ja, als Volk. Ja. Das spielt bestimmt noch eine größere Rolle.
Wobei diese Geschichte ja kaum zu begreifen ist von außen betrachtet, dass einer über einen Zeitraum von, ich glaube, 30 Jahren im Dutzend Frauen offenkundig missbraucht hat. Und es braucht so lange, bis das dann ans Tageslicht kommt.
Ja, das ist auch etwas, aber das haben wir in anderen Fällen bei Prominenten auch erlebt, auch in England. Der Promi-Status ist schon ein sehr hoher und da ist man schon sehr geschützt. Und bis man dann sich traut, etwas gegen so einen Prominenten zu sagen, dauert lange und dann malt die Mühle der Justiz auch sehr lange. Und jetzt ist er immer noch nicht verurteilt.
Also aber es wird einen neuen Prozess geben, steht das fest?
Also der Staatsanwalt hat ja gesagt, dass er nur aufrollen wird, aber es gibt ja nur noch eine Zeugin, alle anderen Fälle sind verjährt. Es wird schwer.
Der Sänger von Soundgarden, Chris Cornell, hat sich in diesem Jahr umgebracht. Wenige Wochen später dann sein guter oder sein bester Freund Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park. Sabrina Fritz, eine Meldung oder letztlich eine Doppelmeldung, die nicht nur die Rockmusikszene geschockt hat, sondern auch viele in Amerika, vermute ich mal.
Ja, absolut. Also das war, er war ja wirklich eine Ikone und das wirklich, ich meine, wenn man denkt, so viel Erfolg, eine Familie, 6 Kinder, ja, und dann zerbricht man doch auch an Drogen, an der Vergangenheit. Das war für viele wirklich, Drogen spielen in Amerika sind ein großes Problem für die Amerikaner, das darf man nicht unterschätzen. Alle
wie,
Arten von
Drogen. Wie meinst
Drogen.
Du das, großes Problem?
Weil, dass sie diese Gesellschaft wirklich belasten und das sind nicht jetzt nur sozusagen Rauschdrogen, sondern viele Amerikaner nehmen hochdosierte Schmerzmittel, weil sie keine Gesundheitsversicherung haben, weil sie sich nicht trauen, krank zu schreiben, weil sie keinen Arzt haben. Also werden Pillen eingeschmissen, die auch süchtig machen. Und das ist wirklich ein großes Problem in den USA.
Und die Verwüstungen, die jetzt beispielsweise eine lange Drogenkarriere bei einzelnen Menschen anrichten, das ist ja nun in vielerlei Hinsicht zu beobachten gewesen. Whitney Houston beispielsweise.
Ja, ganz schlimm. Whitney Houston, ja, auch zerbrochen an ihrem Erfolg und am Ende auch an den Drogen. Man kommt leicht dran. Die kosten nicht viel und das ist absolut, ja, das ist wirklich, da muss die Gesellschaft wirklich aufpassen, dass sie, und das ist eben in allen Schichten so, es ist eben auch, wie gesagt, der Arbeiter, der eben auch eine Form von Droge ja. nimmt, um einfach weiter arbeiten zu können.
Du warst bei der Beerdigung eines Mannes, der vermutlich eher kein Drogenkonsument war, Muhammad Ali. Wie
ja,
war das?
Das war unfassbar. Und ich habe erst gelernt, dass er viel mehr war als ein Boxer oder ein Sportler. Er war wirklich ein Idol, weil, man muss sich nochmal vorstellen, er hat den Vietnamkriegsdienst verweigert. Darum war er für viele ein Idol der Friedensbewegung. Er ist zum Islam konvertiert. Darum war er wirklich für viele Muslime in den USA ein Idol. Er war natürlich ein begnadeter Sportler. Und er war dann gegen Ende auch wirklich, hat sich sehr für Völkerverständigung eingesetzt. Und er hat seine Beerdigung bis ins Detail geplant und es war eben dort, es war eben eine Beerdigung, es hat ein Imam gesprochen, es war eine Beerdigung, wo ein Priester gesprochen hat. Er wollte eben Religionen aus der ganzen Welt zusammenführen und in seiner Heimatstadt kamen dann eben Frauen mit Kopftuch zusammen, junge Burschen, die fanden, dass er ein toller Sportler ist und er war wirklich einmalig in dem, was er eigentlich, und er hat eigentlich das, war das, was Amerika ausmacht, nämlich ein eigentlich offenes und tolerantes Land für alle, die in diesem Land leben.
Symbolfigur für alle Amerikaner, auch für diesen konservativen Teil, der ja vom Islam nichts hält und Leute, die jetzt aus der Armee rausgehen, für Vaterlandsverräter hält.
Ja, eben für die auch über den Boxer, ja, weil da war natürlich der starke Mann, klar, also der mit den Fäusten dann gekämpft hat, darum hat er die mitgenommen, natürlich für die Schwarzen ein riesen Vorbild, ja, wie sich jemand, ich war auch in seinem Elternhaus, ein ganz kleines Haus, das immer noch steht, ein kleines Museum ist, wo er sich da hochgeboxt hat. Also er hat, war wirklich für alle ein Vorbild. Und diese Beerdigung war so friedlich und bunt und vielseitig, dass man sich gewünscht hatte, warum kann es nicht so sein? Ja, warum können nicht alle einfach so zusammenleben, wie sich Muhammad Ali das gewünscht hat?
Die USA, das Land, in dem du mit Familie gelebt hast, 6 Jahre von Washington aus betrachtet, aber du hast unterwegs im Land, du hast die Ostküste, die Westküste gesehen und den mittleren Westen. Kann man diese Spaltung auch daran festmachen, dass die verschiedenen Fernsehsender, die verschiedenen Radiostationen ganz anders über und unterschiedlich über dieses Land berichten?
Ja, absolut. Also über die Medien haben wir ja noch gar nicht viel gesprochen. Die spielen natürlich eine Riesenrolle in den USA und sie sind extrem. Es gibt eben kein, ja, wie wir es kennen, öffentlich-rechtliches System, das eben ausgewogen berichtet, sondern es gibt entweder links oder rechts, für Trump, gegen Trump. Und
rechts ist Fox, was ist links?
Links ist CNN, MSNBC, das sind so diese Kabelkanäle, die wirklich in eine Richtung nur schießen, muss man sagen. Und ja, das macht es für die Amerikaner, je nachdem, was man guckt, wird man schon in eine Richtung informiert.
Auf der anderen Seite jetzt mal für diese Kollegen gesprochen, wenn du aus dem Weißen Haus beschimpft wirst als Vertreter der Lügenpresse und nur Fake News produzierst, dann munitionierst du dich ja vielleicht auch ein bisschen und guckst, was du dagegen ausrichten kannst.
Ja, absolut. Also es ist natürlich schon ein Machtkampf, der da jetzt stattfindet. Keine Frage, der den Medien auch nützt. Also die Einschaltquoten, die Verkaufszahlen sind natürlich schon auch mit Trump explodiert. Aber Andererseits war ich auch erstaunt. Ich war ja in dieser Pressemaschine auf der Auslandsreise mit Trump und dann sieht man schon, wie die Pressesprecher mit den Journalisten zusammen sind. Und naja, ich sag mal so, wenn die Kamera aus ist, ist auch da fast ein freundschaftliches Verhältnis. Also manches, habe ich das Gefühl, wird auch so ein bisschen für die Öffentlichkeit hochgepusht.
Hast du da auch diesen unglückseligen Mr. Spicer erlebt?
Ja, den habe ich auch mal erlebt. Oh mein Gott. Und weißt du was? Er ist an meinem letzten Arbeitstag zurückgetreten. Okay. Es war mein letzter Arbeitstag als Korrespondentin in Washington und mein letzter Beitrag war sein Rücktritt.
Und sein Nachfolger ist dann 10 Tage danach zurückgetreten.
Das habe ich dann zum Glück nicht mehr berichten müssen, was der alles in den Mund genommen hat.
Okay, wir sind fast durch mit der Sendung. Was können wir von den Amerikanern lernen? Was denkst du?
Wir können von den Amerikanern lernen und das ist jetzt ein Appell, sage ich jetzt mal, dass ich richte der Freundlichkeit, einfach dieser nette Umgangston, guten Morgen zu sagen, wenn man sich begegnet, zu sagen, ach, das Kleid steht Ihnen aber gut. Es klingt vielleicht banal, aber es ist einfach der Unterschied, ob es bewölkt ist oder die Sonne scheint. Ein netter Umgangston macht das Leben einfach wahnsinnig leichter.
Was können oder was könnten die Amerikaner von uns lernen?
Von uns können sie Qualität lernen, das ist einfach in Ordnung ist, Dinge ordentlich herzustellen, dass man sich manchmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass man Dinge schick und schön und perfektionistisch macht und nicht so schnell macht und dann noch viel Geld dafür will. Also ich würde mal sagen, Qualität können Sie absolut von uns lernen.
Die obligatorische Schlussfrage: Bleibt Trump 4 Jahre oder stolpert er über die Russlandkiste?
Also wenn du mir versprichst, mir das nicht wieder vorzuspielen, würde ich sagen, dass er nicht 4 Jahre durchhält.
Dein Wort am Ende der Sendung. Vielen Dank, alles Gute.
Eins gehört.